danke dir für dein Wort auch. Danke, dass dein Wort Kraft hat. Herr Jesus, und ich bete, dass wir von dieser Kraft etwas empfangen. Herr Jesus, ich bete da, wo dein Wort uns vielleicht manches auch in Frage stellt, unser Verhalten dem nicht entspricht, unsere Praxis dem gegenüber nicht genügt. Herr, dass du uns berührst, dass du uns vergibst und dass wir neu mit dir beginnen, Herr, und neu mit dir starten können. Amen. Liebe Geschwister, ich bin ja so im Lukas-Evangelium. Für einen Prediger ist das immer so die Situation, so sich zu überlegen, was kommt nächsten Sonntag? Für was ist das nächste Thema auch, was so wichtig ist und so weiter? Und dann steht man oft im wahrsten Sinne des Wortes so vor Gott ganz alleine da. Und das ist viel einfacher, wenn du einfach einen Bibeltext nimmst und ihn einfach durchziehst, weil der ist vorgegeben. Und Gottes Wort ist immer wert, darüber zu sprechen. Und ist immer aktuell. Und das ist spannend. Heute wäre so ein Thema, was ich mir wahrscheinlich nicht so rausgesucht hätte. Aber wo Gott ganz viel hineingelegt hat und ganz viel gesprochen hat. Ich lade euch ein, zuzuhören, mit dabei zu sein, mitzugehen bei den Dingen. Auch vielleicht, wenn das manchmal einen kritischen Unterton bekommt. Manchmal etwas in uns in Frage stellt, da nicht zu sagen, nee, boah, das ist so, sondern es als Gottes Wort zu betrachten. Gott redet. Das ist nicht meine Meinung, die ich hier kundtue, sondern ich darf das weitergeben, was Gott in sein Wort zu uns sagen möchte. Damit wir den Anschluss finden, nochmal kurz den Rückblick, von wo wir kommen. Letzten Sonntag konnten wir anhand von Petrus und der Geschichte mit dem außergewöhnlichen Fischfang etwas ganz Wichtiges erkennen. Jesus ist nicht zuallererst daran interessiert, uns mit unserer Schuld und unserem Versagen zu konfrontieren, sondern uns mit seiner Kraft und mit seinen Möglichkeiten und mit seinem heilmachenden Handeln zu begegnen. Mit anderen Worten, wir brauchen nicht zuallererst eine Gerichtspredigt, um unsere eigene Sündhaftigkeit zu erkennen, sondern die liebevolle und kraftvolle Zuwendung Christi, um dann selber zu erkennen, ich bin ein Sünder. So wie das bei Petrus passiert ist. Dann war er vor Jesus auf die Knie gegangen. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, war sein Bekenntnis. Und Petrus erwartete darauf nicht mehr, dass Jesus weiterhin etwas mit ihm, dem vorlauten Fischer, zu tun haben wollte. Aber genau das Gegenteil passiert. Jesus beruft den Fischer Petrus mit all seinen Schwächen und Defiziten in die Nachfolge und in den Missionsdienst für ihn. Er adelt ihn quasi. Und dann folgen im 5. Kapitel des Lukas-Evangeliums, in dem wir gerade stecken, zwei Heilungsgeschichten und noch eine Berufungsgeschichte. Eines nach unseren Maßstäben nicht für die Nachfolge geeigneten Mannes, nämlich die von Levi, dem Zöllner. Und es ist gut, heute auch die Bibel aufzuschlagen, das 5. Kapitel zu haben und da immer so ein bisschen mitzulesen, was da so passiert. Ich möchte nur ganz kurz zu den beiden Heilungsgeschichten eingehen. Jeder für sich wäre eine Predigt wert. Zunächst ist da die Heilung eines Aussätzigen. Der sieht Jesus. Und ihm wird klar, dieser Jesus, der hat was für mich. Er sieht Jesus, fällt vor ihm nieder und bittet ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus handelt sofort und heilt ihn. Alle, die bei uns was mit sich rumtragen, schau auf Jesus. Schau auf Jesus und geh zu ihm hin und bitte ihn. Und bitte ihn, in dein Leben einzugreifen. Geh nicht dran vorbei, geh immer wieder hin. Hab den Mut, auch neu wiederzukommen. Hab den Mut, auch dann, wenn du vielleicht das schon x-mal gemacht hast und es vielleicht gar nichts passiert, geh auch heute wieder hin und sag, Jesus, ich brauche dich. Interessant, Aussatz. Es war ja ein Aussätziger, der da kam. Aussatz ist in der Bibel auch immer ein Bild für Unreinheit oder auch für Sünde. Und auch hier, Jesus schickt ihn nicht weg, wie die anderen Frommen, die gesagt haben, Aussätziger, geh weg, das ist Schuld, du hast irgendwie vor Gott was falsch gemacht. Das macht Jesus nicht. Er handelt. Und er handelt sogar da, wo jede menschliche Möglichkeit versagt. Er ist die ultimative Antwort auf jede Form von Krankheit oder Schuld, weil im Grunde genommen beides das Gleiche ist. Auch unsere Schuld macht uns krank vor Gott in unserer Beziehung. Aber da ist noch mehr. Geistlich lernen wir, wie in der Berufungsgeschichte von Petrus und der Heilungsgeschichte des Aussätzigen, Jesus ist der Arzt, der auch jede Sünde und Schuld und nicht nur Krankheit heilt, wenn wir ihn an uns wirken lassen. Und wie er das tut, zeigt dann die nächste Geschichte. Das ist die Geschichte, als die vier Freunde einen Gelähmten durchs Dach zu Jesus bringen. Ein Gelähmter wird gesund, weil seine Freunde ihn zu Jesus bringen, durch das Dach hindurch. Und warum? Weil sie an den Arzt Jesu, ihren Heiland und Erlöser, glauben. Und Jesus gibt dem Gelähmten das Beste, was er hat. Wir würden sagen, sofort Heilung. Aber er fängt eigentlich andersrum an und er sagt, er heilt erstmal die Beziehung zu Gott. Er gibt ihm Vergebung seiner Schuld und dann die körperliche Heilung. Wahrscheinlich werden wir das nie so ganz begreifen. Das Wichtigste ist nicht, wie es mir geht, ob mein Leben möglichst Beschwerde oder mangelfrei ist, sondern darum, ob ich mit Gott, meinem Vater im Himmel, versöhnt bin und in seiner Gegenwart und in seiner Kraft lebe. Das ist das Wichtigste für unser Leben. Es gibt eine Sache, die im Leben wirklich zählt. Eine Sache, die wichtiger ist, tatsächlich wichtiger als unsere Gesundheit, die ist wichtiger als ob wir angesehen oder erfolgreich sind, ob wir reich sind oder was auch immer. Das ist die Frage, wie stehe ich vor Gott? Wie stehe ich vor meinem Vater im Himmel? Ist er mein Vater im Himmel? Findet Gott in meinem Leben den Glauben, den er bei den Gelähmten und seinen Freunden gefunden hat? Das ist die Frage, auf die wir letztlich eine Antwort haben müssen, bevor wir sterben. Findet Gott in meinem Leben den Glauben, nämlich bei Jesus um Heilung für meine Schuld und für mein Leben gesucht zu haben. Einen Glauben, den er bei dem Gelähmten und seinen Freunden gefunden hat. Und wo sich dieser Glaube findet, wo Vergebung von Gott stattfindet, da verändert sich das Leben. Da kann der Gelähmte wieder laufen. Und wenn Jesus mit Gott versöhnt, wenn Jesus heilt, der läuft mit Gott. Den hält auch eine Krankheit oder nicht alles zu haben, Mangel zu erleiden und so weiter. Das hält ihn nicht mehr davon ab, weiterzulaufen mit seinem Vater im Himmel. Wenn Jesus geistlich heilen durfte, der wird aufstehen und gehen. Und die Gewissheit der Annahme bei Gott wird sein Leben auf den Kopf stellen. Wir sehen dabei aber auch immer auch körperliche Heilungen, die da passierten. Und das war immer der Beleg, hey Leute, das Reich Gottes ist mit Jesus zu uns gekommen. Aber geistliche Heilung ist immer das Ende aller Lähmung. Aller Lähmung im Leben mit Gott. Aller Lähmung in der Beziehung mit Gott. Geistliche Heilung setzt Gottes Kraft in meinem Leben frei. Siehe die vier Freunde, die ließen sich noch nicht mal durch ihre Umstände davon abbringen, zu Gott zu kommen. Das ist eigentlich so ein Bild für mich, wo Lähmung aufhört. Wo wir irgendwie von der Schwierigkeit stehen und sagen, okay, dann machen wir das Dach auf und gehen da durch. Und wir wollen zu Jesus kommen. Wir wollen dahin kommen. Das ist das Ende einer geistlichen Lähmung. Lähmung ist da, wo wir stehen bleiben. Und wir sagen, oh, die Umstände sind so schwer und ich komme nicht weiter. Wenn wir da stehen bleiben, sind wir gelähmt. Und ich glaube, dass Gottes Geist uns die Kraft gibt, diese Lähmung zu überwinden. Und das hat damit zu tun, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Und deshalb ist die so wichtig. dass die klar, dass die geheilt ist, dass die gereinigt ist. Zu viele Menschen sind körperlich soweit fit, aber gelähmt durch ihre Umstände. Und die brauchen Heilung. Heilung, die Jesus anbietet. Und vom Zöllner Levi, der dann sich daran schließt, lernen wir noch, Leben ist Leben, weil jeder Moment einmalig ist. Und manche Lebenssituationen so einzigartig sind, dass man sie entweder nutzt oder sich ein Leben lang darüber, über die eigene Dummheit ärgert. Jetzt stellt euch vor, der Levi sitzt da und Jesus geht an ihm vorbei und er sagt, komm zu mir und ich will in dein Haus. Und Levi sagt, nee, das wäre eine Chance, die hätte der versemmelt. Ich weiß nicht, ob er die nochmal gekriegt hätte. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, mahnt uns der Hebräer. Und genau das tut Levi. Er hört, steht auf und geht mit und wird heil. Und dann schmeißt er eine Riesenparty. Eine Riesenparty und seine Freunde, das sind echte Sünder, die kommen dazu. Weißt du, wenn du Jesus wirklich begegnet bist, der dich geheilt hat, ob geistlich oder körperlich, dann kannst du eigentlich nicht mehr schweigen. Es ist dein tiefster Wunsch, dass jeder Jesus kennenlernt und ihn auch als Befreier erlebt. Nur leider, ich schreibe das mal so in Anführungszeichen, die Religiösen nicht. Die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, und dann sind wir so bald in unserer Textsituation angekommen. Die Kritik, die lässt dann auch nicht lange auf sich warten. Und jetzt, wie gesagt, sind wir bei dem Abschnitt, den ich für heute in den besonderen Fokus stellen möchte. Ich lese uns einige Verse aus Lukas 5, die Verse 30 bis 32. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die das alles miterlebt haben, die murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. In den Augen der Frommen und Schriftgelehrten der damaligen Zeit war eine Vermischung mit Sündern unmöglich. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das bei uns auch noch so mitklingt. Wer die Welt liebt. Wisst ihr, das ist oft eine Verwechslung, die da stattfindet. Hier geht es nicht um Menschen aus der Welt, vor denen wir uns alle distanzieren sollen, sondern hier geht es um Prinzipien der Welt, die nicht unsere Prinzipien sein sollen. Darum geht's. Für Jesus war es völlig selbstverständlich, mit Sündern und Schwachen Umgang zu haben. Gott sei Dank, wo wäre ich denn sonst geblieben, wenn er das nicht gemacht hätte? Er hatte ein Evangelium, eine gute Nachricht für Sünder. Und er hatte die Macht, ihre Sünde zu heilen. Was wäre das für ein Arzt, der sich damit begnügt, die Gesunden vor der Krankheit zu warnen, aber ansonsten nichts tut? Muss ein Arzt nicht zu den Kranken, zu den Sündern hingehen und sie heilen? Und Jesu Mission ist genau das. Ist es Sünder, Kranke, Gebundene zu heilen und zu rufen? Für die Pharisäer war das irgendwie, klang das schräg. War das irgendwie undenkbar. Sie hielten sich für gerecht und hatten für Sünder nur Verachtung übrig. Zöllner waren Gesindel, von dem man sich besser distanzierte. Sie hielten sich für besonders geistlich, weil sie gerade keinen Kontakt zu solchen Elementen pflegten. Nun, was macht eigentlich ein Leben, ein Lebensstil geistlich? Ich glaube, es wird dann geistlich, wenn ich mein Leben dazu gebrauche, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, Beziehung zu ihm und seinem Sohn lebe und Und ich habe es hier fett geschrieben und unterstrichen. Und Menschen mit Jesus, dem Arzt, in Kontakt bringe. Und das nicht nur dem Pastor überlasse. Oder besonders begabten Leuten. Ein geistlicher Lebensstil ist nicht Form, sondern Inhalt. Nicht Regel, sondern Liebe. Gerade in traditionellen Gemeinden ist das oft eine große Schwachstelle mittlerweile. Und häufig auch die Ursache für große geistliche Schwäche, dass nichts mehr passiert. Vieles hat sich zur Form entwickelt, aber entspricht nicht mehr dem Inhalt. Der Inhalt lebt nicht mehr. Ich glaube, wenn ich heute fragen würde, ist es richtig, diesen Vers wirklich voranzustellen, verlass nicht die Versammlung. Dann würden wir wahrscheinlich alle heftig nicken. Aber was ist mit geht hin? Was da auch mit hineingehört. Wir fühlen manchmal uns geistlich, weil wir jeden Sonntag hier sitzen, aber haben kein Problem damit, in keinster Weise mehr dem Missionsbefehl hinzugehen, wirklich Folge zu leisten. Im Gegenteil, oft wirkt es auf uns suspekt, wenn das wirklich einer macht, der auf die Straße geht. Und dann denken wir, der ist ja so ein bisschen spooky. Wir entwickeln uns leider ganz oft zu einer Art soziologischer Monokultur, weil wir Jahre, Jahrzehnte, Tag ein und Tag aus uns geistlich nicht mehr herausfordern lassen. Das zwar wissen, aber es oft nicht tun. Immer wieder die gleichen Rituale leben. Und wenn dann irgendwo eine bunte Pflanze wächst in unserem Umfeld, die dann so ein bisschen ausschert oder ausbricht, die dann noch anders aussieht, die verunsichert uns dann so ein bisschen und die muss weg. Das passiert ganz oft. Die, die nicht so sind, wie es unserem soziologischen System und Vorstellungen entspricht, die sind dann auch ganz schnell aus unserer Sicht nicht mehr geistlich genug, sind theologisch nicht richtig, gehören nicht dazu uns dazu. Das Ergebnis ist oft, dass wir um konfessionelle Abgrenzung kämpfen. Wir Baptisten, wir Pfingstler, wir dies, wir das, wir Altreformierten und wir kennen das. Beziehungsweise, dass wir um unterschiedliche Erkenntnisse kämpfen. Ich habe die Erkenntnis und du glaubst sie nicht, du bist falsch. Vor allen Dingen, wenn es um Erkenntnisse geht, die überhaupt kein bisschen heilsbedeutsam sind. Und liebe Baptisten, es tut mir wirklich leid, auch die Taufe ist nicht wirklich heilsbedeutsam. Der Glaube ist da. Der Glaube und die Beziehung zu Christus, die bringt unser Heil. Nicht, ob wir getauft sind. Wenn wir das ohne Glauben tun, dann sage ich ganz platt, ist das Baden, nicht mehr. Aber um Verlorene, um Gefangene, um Gebundene, um Hungernde, von mir aus auch heute um Alleinerziehende oder Menschen, die in ihren Beziehungen scheitern und. Um die, zu denen Jesus gegangen ist, die sind für uns oft bedeutungslos. Und wenn es gut geht, werden sie in Gebetsgemeinschaften bedacht. Liebe Geschwister, ich packe mich hier auch an die eigene Nase. Ich stehe nicht hier vorne so, das möchte ich nicht. Aber das stellt mich schon ganz schön in Frage. Aber das sind nun mal die Kranken, die den Arzt brauchen. Und wenn sie kommen, verändern sie unser System. Davor haben wir oft Angst. Das ist unbequem. Das ist herausfordernd. Und das fühlt sich dann für uns oft falsch an. Und die, die wirklich anders sind und die so leben wollen, wie Jesus es nun mal gesagt hat, denen geben wir dann leider oft noch zu verstehen, du gehörst hier nicht hin, du gehörst hier nicht zu uns. Und das ist dann wirklich schlimm. Und in dieser Situation, im Prinzip in so einen geistigen Hintergrund hinein, spricht Jesus zu den Pharisäern. Und unser Text geht weiter. Und da kommt eine ein Gleichnis rein und eine Aussage rein, wo wir im ersten Moment denken, hä? Hört mal zu. Also, Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wir haben ein Problem, wir haben immer da Überschriften drüber. Und wir denken, das sind alles völlig von sich getrennte Situationen, von sich getrennte Begebenheiten, die hier passiert sind. Das ist eines die eine Woche passiert, das andere ist die andere Woche passiert. Das ist aber in Urtext nicht so, das ist ohne Überschriften. Überschriften sind später hinzugefügt worden. Also das, was hier beschrieben ist, ist eigentlich ein Text. Und da heißt es, sie aber, also die Pharisäer, sprachen zu ihm. Okay, du sagst uns hier, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße und so weiter. Und sie antworten ihm, ha, aber weißt du, Jesus, die Jünger des Johannes, die fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, aber die deinen, die essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen, könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand. Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden. Und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er den alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Hä? Jesus, das passt doch irgendwie nicht in diese ganzen Heilungsberichte. Fasten jetzt und Schläuche und neu und hä? Fasten ist doch auch nichts Falsches. Was macht Jesus hier eigentlich? Dazu kommt, dass wir diesen Text wirklich meistens isoliert sehen und nicht in diesem Zusammenhang stellen. Und diesen Text, den hören wir im Groben oft mit folgenden Ohren. Neue Formen im Gottesdienst, neue Musik, Klatschen oder irgend so etwas Neues. Die sind doch sowieso neuer Stoff, wie ein neuer Wein, der die alte Form kaputt macht, gute Traditionen zerreißt. Und Jesus selber sagt ja, der alte Wein ist sowieso der bessere. Und das weiß auch jeder Weinkenner. Ich weiß, wovon ich rede, ich komme aus der Pfalz. Also hör auf mit irgendwas Neuem. Das bewährte Alte, mach mir damit doch kaputt. Es gibt gute Traditionen, liebe Geschwister. Es gibt gute Traditionen, die ich eher sogar wieder zurück will, statt sie mit was Neuem, Unbewährten zu füllen. Nur leider, in diesem Text geht es da überhaupt nicht drum. Jesus beschreibt sich hier als der Bräutigam. Für die Jünger war, was sie erlebten, seine Gegenwart, die Vergebung von Sünde, die Aufhebung von der Trennung von Gott, die Befreiung von geistlichen Bindungen, der neue Durchblick, die Heilungen, die Kraft, die sie bekamen in bestimmten Situationen, die Freude und Liebe, die sie empfingen, die in ihnen wuchs, das war für sie vergleichbar nur mit der Freude und Begeisterung einer Hochzeitsfeier. Wie war eure Hochzeitsfeier? Die war doch klasse, oder? Und die waren doch alle super froh und fröhlich dabei. Und deshalb sind die auch zu dem Levi gegangen, weil das da ja passiert ist und das wollten die auch feiern. Und in einem solchen Moment dann zu kommen und einzufordern, zu fasten oder rituelle Gebetszeiten einzuführen oder wie das, die haben das ja ein bisschen subtiler gemacht, die Pharisäer. Ja, die machen das ja anders, aber ihr, also geht doch gar nicht. Das wäre hirnrissig in so einer Situation. Wie, als würde jemand, der von unheilbarem Krebs wirklich geheilt wurde und wie verrückt über den Marktplatz hier in Emden schrie und Jesus pries und alle zu Jesus einladen würde und dem dann zu sagen, weißt du, du hast aber noch nicht genug in der Bibel gelesen. Und weißt du, dein Kalenderblatt, da steht immer noch auf dem 23. Und heute haben wir den 27. Aber genau das machten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das noch völlig subtil. Nur, die da auf der Party sind, das ist das, was wir vergessen. Die sind Jesus viel näher als die, die irgendeinen frommen Ritus erfüllen, weil man es halt so macht und schon immer so gemacht hat. Es gibt keinen Grund, um des Fastens willen zu fasten. Es gibt keinen Grund, einen Ritus um des Ritus willen zu erfüllen, jedenfalls nicht bei Jesus. Damit es von Nutzen ist, muss es einen Bezug zur geistlichen Realität einer bestimmten Situation haben. Nach der Kreuzigung zum Beispiel, inmitten von Anfechtung, in der Hitze des geistlichen Kampfes mit den geistlichen Mächten, in die Nachfolger Jesus gekommen ist, da macht Fasten sehr wohl Sinn. Und da haben sie es auch getan. Der Wert von geistlichen Übungen oder was wir oft denken, was geistliche Übungen sind, der wird dadurch bestimmt, ob sie in der richtigen Relation zu Jesus stehen. Wenn wir feiern, gibt Jesus einen Grund zum Feiern. Wenn wir fasten, gibt Jesus einen Grund zum Fasten. Meine Beziehung zu Jesus bestimmt mein Gebet, bestimmt über die Vergebung meiner Schuld, bestimmt, was ich bin und sie kontrolliert meine Ethik, meine Moral, mein geistliches Leben, einfach mein ganzes Leben. Und das war neu für die Juden. Das stellte ihre Tradition und ihre Praxis ziemlich auf den Kopf. Man war Jude, weil man fastete zweimal die Woche, ging in die Synagoge und brachte den Zehnten von jedem Krümel, den man hatte. Schließlich war man das ja. Und hier in der Situation, da steht auch kein Prophet, der sie aufforderte, besser irgendwelche frommen Gesetze zu erfüllen, sondern der Sohn Gottes, der seine Zuhörer aufrief, mit Gott versöhnt, in einer persönlichen Beziehung zu leben, in der sie der Sohn Gottes zurückführen kann. Und das dann zu feiern und in dieser Kraft zu leben. Er zeigt ihnen, mit ihm kam das Bessere, das Neue, das, was das Hohle neu füllte. Und dieser Gedanke und in diese Gedanken hinein gibt Jesus auch dieses Gleichnis vom Alten und Neuen. In dem Gleichnis ist das Alte, das Judentum, beziehungsweise das inhaltsleere Erfüllen von geistlichen Forderungen und Geboten. Das Alte speist sich aus dem Gedanken einer Gerechtigkeit aus dem Gesetz, seinen Ritualen, Übungen und Zeremonien und Opfern und so weiter. Es ist das alte zerschlissene Kleid, der alte unflexible Weinschlauch und der alte milde Wein. Alle diese drei Dinge sind das. Und wer meint, durch noch ein paar äußerliche Rituale das Ganze ergänzen zu können, der gefährdet die Brauchbarkeit des Ganzen, sagt Jesus. Christentum ist nicht Judentum plus noch irgendwelche Rituale. Christentum ist ein neuer Weg und ist radikal anders. Wer das alte Kleid mit dem neuen Flicken reparieren will, wird schnell merken, dass eine Reparatur nicht funktioniert. Jesus zeigt, es braucht auch neue Ausdrucksformen für das neue Leben in Christus. Und das ist das Problem. Wer an die alte Form des Gesetzes gewöhnt ist, wer Traditionen liebt, den würdevollen Ablauf des Tempelgottesdienstes, so war das ja bei den Judenpharisäern, der mag mit der Neuheit des Christentums erst einmal nicht klarkommen. Und das ist bis heute so. Wenn etwas, eine neue Ausdrucksform für irgendwas kommt, tun wir es oft schwer. Aber es wird nur dann schwer, wenn diese Ausdrucksform, in der wir eigentlich leben, nur noch eine Tradition ist, nur noch ein Ritual ist. Selbst ein Petrus hatte damals so seine Probleme. In der Apostelgeschichte dürfen wir das lesen. Am Judentum war ja erstmal nichts Falsches. Es hatte zu seiner Zeit seine Richtigkeit. Aber jetzt mit Jesus war etwas Neues entstanden. Und das Judentum hatte dem zu weichen. Vor allem das Inhaltsleere musste weichen. Und jedes Festhalten am Alten wurde zur Gefahr für das Neue. Wir leben jetzt mit Jesus. Unsere Frömmigkeit ist nicht eine Sache von Gesetz oder Ritualen. Nicht eine Sache der Tradition, sondern eine Sache der Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind nicht fromm, weil wir den Zehnten geben. Wir sind auch nicht fromm, weil wir hier heute im Gottesdienst sitzen. Wahre Frömmigkeit beginnt, wo Menschen der Einladung Jesu Folge leisten und mit ihrem ganzen Leben antworten und ihm folgen, so wie du das eben auch bekannt hast. Nicht dadurch, dass sie eine traditionelle Ausdrucksweise bedienen. Wahre Frömmigkeit braucht keine Rituale um der Rituale willen. Wahre Frömmigkeit orientiert sich an Jesus und wird tun, was sich aus der Beziehung zu Jesus heraus ergibt und was dem angemessen ist und dem Willen Gottes in der jeweiligen Situation entspricht. Nicht rein simple Regeln, montags und freitags fasten, keine Bildzeitung lesen und nicht ins Kino. Auch geht es nicht darum, dass immer alles erlaubt ist, das sage ich damit nicht. Sondern Gott will, dass wir Situationen durchdenken, das Handeln Jesu in der Situation wahrnehmen und auf der Basis einer gelebten Beziehung zu einem auferstandenen Heiland, der uns vergeben hat und unser Herr ist, mit ganzem Einsatz ein verantwortungsvolles Leben führen. Und das wird bei jedem ein bisschen anders aussehen. Und deshalb sollten wir uns hüten zu sagen, so wie ich das sehe, ist das absolut richtig. Wenn wir als Christen und Kinder Gottes unterwegs sind, dann ist es eigentlich normal, dass Heilungen, dass Wirkungen des Heiligen Geistes und so weiter durch Christus in uns und durch uns passieren. Wir müssen aber lernen, das richtig einzuordnen. Nämlich nicht nach dem, was unser Erfahrungshorizont sagt, nicht nach was unser Vorstellungshorizont sagt oder auch nicht, was unser Konfessionshorizont sagt. Auch nicht nach unserem Traditionshorizont, sondern einzig nach Gottes Wort und nach unserer gelebten Beziehung mit Jesus. Sonst machen wir das Neue aus und in Jesus kaputt. Und es bleibt nur kraftlose, gesetzliche Religiosität zurück. Es geht nicht mehr darum, was mir gefällt, sondern um das, was Gott gefällt und was unserem Auftrag entspricht. Beide Dinge gehören zusammen. Und wenn wir dann etwas hochhalten, was uns und unserem Traditionshorizont zwar gefällt, aber verhindert, dass wir Menschen für Christus gewinnen und dann noch mit der Frage des richtigen Glaubens, wie die Pharisäer das machten, das dann verquickt wird, dann wird der lebendige Glaube an Jesus Christus bei manchen zerrissen. Und überbleibt das alte Kleid der hohlen Religiosität und der Gesetzlichkeit, in der Jesus garantiert nicht ist. Ich habe es erlebt in einer anderen Gemeinde, in der ich dienen durfte, dass darum gekämpft wurde, dass die Orgel bleiben muss, weil die Band, die dort spielte, nicht heilig genug ist. Und ich muss dir sagen, wenn du so unterwegs warst, dann hast du umsonst gekämpft. Und du hast gehandelt wie die Pharisäer und Schriftgelehrten in unserem Gleichnis. Jesus war da nicht dabei. Und es war nicht sein Wille. Wenn jemand die Orgel spielt, weil er Gott die Ehre damit gibt, und wenn es unserem Auftrag hilft, Gottes Wort weiterzugeben, bin ich bereit, diese Orgel auf den LKW zu packen, auf den Marktplatz zu stellen und zu sagen, da ist der richtige Platz. Und dann gehen wir da ein Orgelkonzert zur Ehre Gottes. Und wenn eine Band das tut, ist es für mich gleiche in Grün. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, welche Art von Musik oder welche Lieder oder sowas, wo wir uns oft an die Köpfe ran heiß machen und uns dann oft noch gegenseitig vorwerfen, wenn du das da willst, dann bist du nicht ganz richtig im Glauben. Es geht immer darum, ist es zur Ehre Gottes und dient es unserem Auftrag. Wir müssen lernen, das zu beobachten, was geschieht und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, nicht uns abzugrenzen und irgendwas Altes verteidigen zu müssen. Wir müssen uns fragen, was passiert hier? Handelt hier Gott? Und Gott ist Gott. Er wird uns nicht fragen, ob uns das passt, ob ihm das gefällt, dass er jetzt da 20 Leute auf einen Schlag heilt. Bist du damit einverstanden, dass ich jetzt hier mal 20 Leute heile und dass die dann vielleicht sogar umfallen? Da wird er uns nicht nachfragen, sondern er wird es tun. Ist es das, was Gottes Wort sagt, was wir hier beobachten? In Gottes Wort sehe ich von Heilung. Da sehe ich von, dass Menschen berührt werden durch den Heiligen Geist. Und ich sehe auch, dass Menschen auf die Knie gehen und umfallen vor Gott. Und wird es uns darin weiterführen, den Auftrag Jesu zu erfüllen? Ja, wenn jemand heil wird, wird es das tun. Und darin klärt sich bei mir immer die Frage nach Stilen. Dass da nichts bei uns und durch uns zerrissen wird, da muss aus meiner Sicht Folgendes passieren. Ich möchte schließen mit einem ganz ulkigen Gedanken. Wir müssen lernen, tauglich zu werden für neuen Wein. Ist es vielleicht doch möglich, dass alte Schläuche neuen Wein aufnehmen? Ich behaupte, es geht. Es ist nicht zu verwechseln, was Jesus hier meint aus diesem Gleichnis. Das möchte ich wirklich einen Strich drunter schreiben jetzt. In dem Gleichnis geht es, der alte und der neue Bund, die kannst du nicht zusammenpacken. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber es gibt tatsächlich Winzer, und jetzt weiß ich, wovon ich rede. Es gibt tatsächlich Winzer, die gebrauchen alte Schläuche wieder. Und sie brauchen die tatsächlich für neuen Wein, obwohl der ja noch arbeitet und gärt. Aber dazu muss der alte Schlauch, den nimmt man, den reinigt man, dann krempelt man den nach außen. Also quasi das Innere geht nach außen. Wird alles abgemacht, was sich da abgesetzt hat an Ablagerungen und so weiter. Das muss alles picobello sauber sein. Selbst womit die Nähte versiegelt worden sind, es wird alles weggewaschen und weggeschrubbt. Das ist sehr viel Arbeit. Und dann wird dieser Schlauch genommen und wird in ein Ölbad gelegt. Für einige Zeit, ich glaube mehrere Wochen. Dann wird das nochmal gereinigt, wird wieder dicht gemacht, wird wieder umgekrempelt und da geht neuer Wein rein. Der ist so flexibel wie ein neuer Schlauch. Es funktioniert. Was meine ich damit? Ich glaube, wir müssen manchmal umgekrempelt werden. Dass wir umkehren von unseren egoistischen Vorstellungen. Ich glaube, wir müssen manchmal auch gereinigt werden. Dass wir von unserem lieblosen Umgang, den wir oft miteinander haben, gerade in Erkenntnisfragen, dass wir davon gereinigt werden. Ich glaube, wir müssen ab und zu mal in das Bad des Heiligen Geistes eingetaucht werden, damit wir flexibel bleiben. Ich kenne Menschen, die sind sehr alt und sind sehr flexibel, weil Gottes Geist noch in ihnen wirkt. Weil der Heilige Geist ohne Unterbrechung an ihnen wirkt. Und das sind Menschen, die meistens auch geistlich und geistig noch sehr flexibel sind. Und ich kenne Menschen, die sind jung, die sind älter als alt. Da ist kein bisschen Flexibilität mehr. Und wenn ein Stuhl hier anders sitzt, das bringt sie in große Rage. Ich glaube, wir brauchen eine Umkehr vom Egoismus, wir brauchen eine Reinigung vom lieblosen Umgang, und immer wieder neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit wir das Handeln Gottes erkennen können und flexibel bleiben, das wieder in unseren Schlauch, das würde ich als Bild für die Gemeinde sehen, einzufüllen. Ich kenne zu viele Gemeinden, die sind kaputt gegangen, weil sie einfach an Formen festgehalten haben, die mit Gott gar nichts mehr zu tun hatten. Aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist noch, nicht, was wir als Gemeinde nur tun, sondern was ich tue. Wer lässt sich heute umkrempeln und neu füllen, damit er nicht ein altes Kleid bleibt, das jedes neue Flicken abwerfen wird und am Ende völlig zerrissen ist. Amen.